Aufnahmeknopf und beginnt. Ich begrüße Sie zum vorletzten Mal. Ja. Okay, wir blättern wieder dahin, wo wir waren. Und zwar, wobei waren wir das letzte Mal? Wir waren beim Hashing. Ja. Und was war Hashing? Naja. Vielen Dank, danke, 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 danke. Gut, Bildschirmpräsentation ab aktueller Folie. Und jetzt hole ich mir noch meinen berühmten Laserpointer, wie schön. Also Hashing war die Idee, dass Dinge, und diese Dinge können hier jetzt zum Beispiel diese kleinen E's sein, was auch immer die kleinen E's sind, Busse, Fahrräder, was auch immer, dass Dinge einen Schlüssel haben. Und die Idee kennen wir schon aus Datenbanken. Schlüssel ist einfach irgendwas, das das Ding eindeutig identifiziert. Kann eine Zahl sein, ein String, irgendwas. Ja. Und diese Struktur haben wir. Das heißt also, in ganz vielen Fällen kann man sehr leicht zu einem Ding, und das Ding sind die kleinen E's, einen Schlüssel berechnen. Und wie gesagt, Schlüssel kann auch alles Mögliche sein. Und jetzt gibt es beim Hashing eine Hash-Funktion, die diese Schlüssel nimmt und auf Indizes in einem Array, dynamisches Array, wie auch immer, abbildet. Ja? Und der Riesenvorteil an dieser Konstruktion ist, dass wir mit konstantem Aufwand, wenn wir den Key wissen, ja, dass wir dann auf das Element zugreifen können. Natürlich nur, wenn die Hash-Funktion auch effizient berechenbar ist, das heißt, wenn die Hash-Funktion selber im Idealfall mit O von 1 großem Aufwand berechenbar ist. Ja? Das heißt, wir haben halt immer diese Schritte, wenn wir was nachgucken, nimm das Element, schau nach, was das Element für einen Key hat, wende die Hash-Funktion auf den Key an, dann kriegst du einen Array-Index, dann gehe zu diesem Index in dem Array und nimm eine Referenz auf dieses Objekt raus oder auf so eine Kombination aus Key und dem Objekt, wie auch immer. Ja? Das heißt, im Grunde genommen haben wir immer das Problem, dass wir n Objekte auf m Plätze in dem Array abbilden müssen. Und das war alles recht cool und recht super. Und dann haben wir aber gesagt, Moment, da gibt es ja ein Problem, nämlich, dass diese Anforderungen an diese Hash-Funktion so ein bisschen widersprüchlich sind. Sie soll einerseits platzsparend sein. Warum? Wenn wir halt ein riesiges Array machen mit ganz, ganz vielen Plätzen, wo nur ganz wenige belegt sind, dann haben wir kein Problem mit Kollisionen oder sowas, aber wir verschwenden natürlich jede Menge Speicherplatz. Ja? Das heißt also, irgendwo sollte die Hash-Funktion platzsparend sein. Sie sollte auch eben möglichst wenig Kollisionen produzieren. Das heißt, diese Elemente, diese Dinger möglichst effizient verteilen auf diese dann entstehende sogenannte Hashtable. Also Hashtable ist praktisch das gesamte Konstrukt hier. Ja? Das ist praktisch eine Hashtable. Und sie sollte, wie gesagt, auch effizient berechenbar sein. Dann haben wir zum Beispiel bei Insert diese relativ simple Operation. Ja? Gut. Dann haben wir gesagt, ja, ist aber nicht so ganz leicht. Der naive Ansatz, das randomisiert zu machen, ist nicht so klug, möglicherweise. Beziehungsweise er zeigt uns, dass Kollisionen relativ häufig vorkommen. Was ist eine Kollision? Eine Kollision ist das Phänomen, dass eine Hash-Funktion zwei verschiedene Keys auf den gleichen Indexplatz abbildet. Ja? Und Hash-Funktionen sind ja in gewisser Hinsicht doof. Wenn Sie jetzt sagen, naja gut, da kommt bei Key Horst und Key Heiner kommt jedes Mal Index 25 raus. Naja, wenn du das merkst, dann such dir doch einen anderen Index. Ja, die Hash-Funktion merkt sich aber nichts. Die Hash-Funktion ist einfach mathematisch simpel und rechnet einfach was aus. Wenn wir dieses was merken machen wollen, dann müssten wir ja auch in dem Zielarray erstmal suchen, gibt's da schon was und so weiter. Das ist sicher auch in O von 1 möglich, aber dann muss ich mir eine Strategie überlegen, was ich dann mache. Ja? Wenn ich einfach bei einer Kollision randomisiert oder einfach einen neuen Hash-Wert ausrechnen will, na gut, die Hash-Funktion ist ja schon deterministisch. Wenn sie einen Key hat, ja, dann produziert sie auch immer denselben Indexplatz. Jetzt, wenn wir Zufall reinnehmen, das könnte man vielleicht machen, dann sehen wir aber, da ist es noch lange nicht garantiert, dass wir dann keine Kollisionen haben. Das haben wir das letzte Mal angeschaut. Ja? Jetzt hatten Sie ja gefragt, ja, kannst du mir dann jetzt mal endlich mal eine Hash-Funktion sagen, die gut ist? Und da kann ich Ihnen sagen, ja, die ist so aufgebaut. Also erstmal ist es eine ganze Familie von Hash-Funktionen, die durch einen Vektor von Zahlen parametrisiert werden. Ja? Und diese Zahlen sollte man dann entsprechend irgendwie wählen. Wenn man die gewählt hat, also für einen konkreten so einen Vektor A, kriegt man eine Hash-Funktion raus. Ja? Und da gibt es jetzt diese Punkte, wie man die jetzt konstruiert. Wenn man das tut, sehen Sie unten schon am Schluss sozusagen an der Implikation, dann gibt es beweisbar wenig Kollisionen. Was das im Einzelfall genau heißt, braucht uns hier eigentlich nicht zu interessieren, denn das ist im Zweifelsfall auch komplizierter. Ja. Jedenfalls geht es folgendermaßen. Also erstmal wählen wir für die Größe des Zielarrays M eine Primzahl. Auch dafür gibt es gute mathematische Gründe. Da würde ich Sie eben an die beiden Stellen. Hier sind auch übrigens die Links noch falsch. Das ist nicht 10 und 11, sondern das müsste, glaube ich, jetzt 3 und 4 sein. Ich habe das ein bisschen bereinigt. Ja. Das ist im Wesentlichen das Buch vom Herrn Mehlhorn und die Slides von Hanjo Teubig. Ja, also werde ich noch ändern. Okay? So. Und dann gehen wir hin und was muss die Hash-Funktion machen? Sie muss einen Schlüssel abbilden auf einen Index. Also nehmen wir den Schlüssel und interpretieren, also ein Schlüssel ist am Ende des Tages, egal ob das jetzt ein Integer oder ein String oder irgendwas ist, es ist immer eine Binärzahl. Egal, wenn Sie es am Ende runterbrechen, was übrig bleibt, ist immer eine Binärzahl. Ja? Und nehmen wir mal an, dieser Schlüssel habe F Bits, ja? Dann können wir den als Tupel von G vielen Binärzahlen auffassen. Also nehmen wir mal hier ein Beispiel. Bei 32 Bit haben wir folgenden riesenlangen Binärvektor oder folgende lange Folge von von Einsen und Nullen. Und wenn wir jetzt sagen, das wollen wir als Tupel von 4 Binärzahlen auffassen, ja, dann 32 durch 4 ist 8. Das heißt, diese 4 Zahlen sind jeweils 8 lang, ja. Wir wissen, 2 hoch 8, wie viel ist das? Ja. Wie viele Binärzahlen kann ich darstellen mit 8 Bits? Okay, können Sie sich ausrechnen, Hausaufgabe? Ja. Weiß es jemand? Egal, 256. Ja. Also das ist so ein bisschen das Handwerkszeug Informatiker, warum auch immer, können alle Zweierpotenzen immer auswendig. Ja. 2, 4, 8, 16, 64, 128, 256, 5, 12, 1024, 248. Es ist uns irgendwann mal ins Gehirn injiziert worden. Ja. Gut, das heißt, wenn wir das machen, dann haben wir zum Beispiel diesen ersten Block und der entspricht der Zahl 218. Können Sie ausrechnen, wir haben das mal gemacht. Nächster Block, Zahl 75, nächster Block, Zahl 109. Natürlich jeweils im Binärsystem dargestellt, klar. Nächster Block, Zahl 55. Was wir dann machen ist, wir haben jetzt also g viele solcher Zahlen a, die unsere Hash-Funktion parametrisieren. Und wir haben g viele Zahlen aus dem Schlüssel extrahiert. Jetzt nehmen wir einfach das Skalarprodukt dieser beiden g-stelligen Tupel oder Vektoren, ja, und nehmen den Wert, der bei dem Skalarprodukt rauskommt, modulo m. Jetzt können Sie sagen, WTF, warum? Ja, sag ich, darum. Ja, lest's nach. Wenn ich das jetzt erklären würde, warum, da würden wir die ganze Stunde mit verbringen, ist auch nicht besonders zielführend. Modulo ist eine mathematische Operation, die für solche Hash-Sachen ganz häufig genutzt wird, weil die in gewisser Weise sich relativ erratisch verhält. Ja? Also was bei Modulo-Rechnungen rauskommt, klar kann man ausrechnen, wie gesagt, 12 Modulo 10 ist 2, ja? Und es wächst halt, also 13 Modulo 10 ist 3, 14 Modulo 10 ist 4, ja, aber bis 20 und schwupps geht's dann wieder auf 0 runter. Und das ist so ein bisschen also so ein bisschen, wie soll man sagen, ja, unvorhersagbar, zumindest wenn man das geschickt kombiniert. Ja. Und unvorhersehbar wollen wir in gewisser Hinsicht sein. Die Hash-Funktion soll ja gut streuen auf die M-Plätze. Ja. Wenn Sie das machen, dann kann man beweisen, dass man wenig Kollisionen hat. Was wenig heißt und wie man das beweist, wie gesagt, ist hier in dem Buch. Nur um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, wie so eine Hash-Funktion konkret aussieht. Und die ist sicherlich effizient berechenbar. Ja? Und jetzt werden Sie sagen, naja, um das Skalarprodukt zu machen, da muss ich doch jedes Element mit jedem, da ist doch schon mal eine Vorschleife fällig. Ja? Aber G ist ja konstant. Das heißt, natürlich wächst G irgendwann dann auch mal mit N, aber nur sehr, sehr schwach. Ja, das heißt also in dem Raum, wenn ich N Sachen verteilen will, ja, dann ist es egal, dann nehmen wir mal an, der G-stellige Schlüssel in dieser Lesart, das G wächst langsam genug mit N, dass wir sagen können, das ist immer noch effizient. Ja, gut. Jetzt ist die Frage, was tun wir mit Kollisionen? Also wir haben gesehen, haben wir nicht gesehen, das haben wir einfach nur dem Gros geglaubt, dass wenn wir die Hash-Funktion so bauen, dann gibt's halt wenig Kollision. Wenig heißt nicht gar keine. Also muss ich doch irgendwas tun, wenn ich Kollisionen hab. So, und da gibt's jetzt zwei Ideen, die wir besprechen wollen, was man tun kann. Die erste Idee ist das sogenannte Chaining. Das heißt, wenn ich den Index M schon besetzt vorfinde, dann hänge ich einfach das, was ich dann auch an M packen will, dran in Form von einer verketteten Liste. Also Beispiel, nehmen wir mal an, der Key 22 wird genauso wie der Key 2 auf die Stelle 30 im Array abgebildet. Ja? Das heißt, nehmen wir mal an, zuerst wäre das Element mit dem Key 22 da ran gehängt worden. Ja? Das heißt, da hängt schon jetzt ein so ein Brocken hier dran, Key 22, hier ist das Element drin und hier ist ein möglicher Zeiger, mögliche Referenz auf das nächste. Ja? Wenn jetzt die Hash-Funktion 2 auch auf 30 abbildet und dann gehen wir zu dem Array, finden 30 besetzt vor, was machen wir? Wir hängen das neue Ding mit Key 2, E2 einfach dran. Ja? Und Sie sehen, das funktioniert auch. Warum auch nicht? Ich kann da so viel dranhängen, wie ich will. Ja? Was wird aber der große Nachteil von diesem Dranhängen sein? Der Nachteil von dem Dranhängen wird natürlich sein, wenn ich nachher ein Element suche, zum Beispiel das Element mit dem Key 84. Ja? Hashing war ja die Idee, dass wir sagen können, wenn irgendein Ding den Key 84 hat, dann wende ich die Hash-Funktion an, kriege mein Kästchen, mein Index, gehe hin und nehme das Element raus. Was ich jetzt machen muss, ist, ich gehe zum Kästchen und finde eine ganze Sequenz vor, die ich natürlich linear durchsuchen muss, nach dem Element 84 zum Beispiel. Das heißt, da habe ich, je nachdem wie viele Kollisionen es gibt, wieder ein bisschen mehr Komplexität. Ja. Das ist dann nicht schlimm, wenn die Hash-Funktion gut ist, das heißt platzsparend und vor allen Dingen gut dispergiert, also gut streut, weil dann werden diese Listen immer kurz sein. Und dann ist es auch nicht so schlimm, dass ich sie durchgucken muss. Ja. Das ist also die erste Idee, das sogenannte Chaining. Und was wir dann tun müssen, ist, und zum Beispiel unser Insert, ja, wenn wir da nochmal zurückgehen bei dem normalen Hashing, war doch die Idee, dass wir gesagt haben, wenn ich ein neues Element E einfügen will, dann muss ich zuerst seinen Key bestimmen, dann die Hash-Funktion anwenden, dann kriege ich einen Index und dann muss ich einfach nur in das Array hingehen und muss das Element da reinspeichern. Ja. Also E natürlich, ich muss aber vielleicht das ganze Objekt mit E, Key und so weiter reinspeichern. Ja? Das funktioniert aber nur dann so, wenn wir gar keine Kollision haben. Ja? Wenn wir eine Kollision hätten und es genau so machen, was würde passieren? Es wird einfach überschrieben. Da steht vorher der Horst drin. Ja, Heiner soll jetzt da auch reingepackt werden. Heiner hat zufällig den gleichen Hashwert. Bam, Horst und Heiner steht halt drin. Das ist nicht das, was wir wollen. Ja? Sondern wir wollen ja eigentlich den Horst behalten und den Heiner einfach dran packen. Also, was wir kriegen hier, ist jetzt dann nicht mehr ein Slot, wo wir ein Element reinpacken können oder so ein Objekt mit Key-Element. Ja? Sondern was wir hier kriegen, ist einfach eine Sequenz. Das heißt, in dem Zielarray der Hash-Funktion sind jetzt nicht mehr diese Horsts und Heiners drin, sondern ganze Sequenzen, wo man Horsts, Heiners und Sabines und alle möglichen Sachen reinpacken kann. Ja? Das heißt, in Wahrheit muss ich jetzt diese Operation so modifizieren, also merken Sie sich, wie das hier ausgesehen hat. Ja? Muss ich so modifizieren, dass ich nicht mehr sage Hashtable H Key von E, sondern Hashtable H Key von E Punkt Insert E. Ja? Weil Hashtable H Key E gibt mir eine Sequenz und für eine Sequenz haben wir die Operation Insert definiert. Ja? Also das ist sozusagen eine ganz simple Modifikation, wie wir das fiktive, perfekte Hashing, ja, modifizieren können zu was Realistischem, indem wir einfach sagen, da stehen jetzt Sequenzen drin. Und auf der Sequenz führe ich diese Methode, ja, Insert aus. Genauso natürlich bei Remove. Das heißt, auch hier kriege ich wieder eine Sequenz und darauf wende ich Remove an. Wenn ich Find mache, ich kriege eine Sequenz und wende Find an. Ja. Das heißt also, mögliche Klausuraufgabe wäre zum Beispiel, ich gebe Ihnen die drei Operationen für das perfekte Hashing und sage, wenn Sie jetzt Hashing mit Chaining machen, wie müssen Sie diese Operationen modifizieren? Und die Antwort ist, ich muss einfach einen Punkt Insert E zum Beispiel bei Insert anfügen. Ja? Und auch nochmal, die Frage war ja vorhin, wie bereite ich mich für die Klausur vor? Muss ich jetzt den ganzen Scheiß auswendig lernen? Nein. Drüber nachdenken, wie die Sache funktioniert, dann ist es klar, dass man hier Insert E anfügen muss. Ja? Also das ist zumindest das Ziel. Okay? Das ist also Hashing mit Chaining. Sie ahnen es schon, wenn da Lösung 1 steht, gibt es noch eine zweite Lösung. Wer hat eine Idee, wie noch eine andere Lösung aussehen könnte, um Kollisionen zu behandeln? Bitte sehr. Ja, perfekt. Also das war eine sehr gute Idee. Wenn ich feststelle, in dem Index steht schon was drin, dann muss ich mir einfach einen neuen Platz suchen. Ja? Was wäre eine Idee für den neuen Platz? Einfach eins weitergehen, richtig. Und wenn das auch schon besetzt ist, noch eins weiter. Und zwar so lange, bis eins frei ist. Genau. Und das ist genau richtig. Und diese Strategie heißt Linear Probing. Ja? Was könnte der Nachteil an Linear Probing sein? Bitte? Es dauert länger. Aber das ist vielleicht, das haben sie immer, dass es dann ein bisschen mehr dauert. Danach, bitte sehr. Kann man dann nach dem überhaupt noch suchen, weil dann entspricht der Platz nicht mehr der von berechnet. Sehr guter Punkt. Also hier war die Frage, kann man dann überhaupt den nächsten Platz finden? Weil das Hashing verteilt doch alles. Da liegt jetzt ein Missverständnis vor. In dem Zielarray, wenn ich da den Index 30 als Ergebnis der Hash-Funktion habe, dann kann ich natürlich sagen, der nächste Index ist 31. In dem Array kann ich ja alles zugreifen. Ja?
Wenn man dann in den, also dass man berechnet was raus, der Platz ist besetzt und man setzt es ins nächste.
Ja.
Wenn man dann danach suchen möchte.
Ah ja, verstehe. Genau, also die Frage war noch einen Tacken schlauer, nämlich die Frage, also wenn ich das so mache mit dem Linear Probing, finde ich es dann überhaupt wieder? Ja. Und die Antwort ist, ja klar, mit derselben Strategie. Also wenn ich suche, dann nehme ich mir den Key von dem Ding, wende die Hash-Funktion an. Dann kriege ich einen Index im Array, ja, finde den besetzt, aber mit dem falschen Element, also mit dem Element, was nicht den Key hat. Also suche ich so lange nach rechts weiter, bis ich es gefunden habe. Das ist praktisch sehr ähnlich zu dem Chaining, nur dass ich halt keine Extrasequenzen in das Array hänge, sondern im Array selber rumwurschtle. Also aber sehr, sehr gut. Ja, bitte sehr.
Eine andere Frage, ja. Aber kommt da nicht dieses Key vielleicht auf einen Indexplatz, wo eigentlich was ganz anderes hingehört, nach der Hash-Funktion?
Ja, aber das, also hier war die Frage, kommt das Ding nicht auf einen Platz, wo eigentlich was anderes hingehört? Ja, jetzt, da müssen wir halt jetzt überlegen. Also, was hingehört, kann zwei Interpretationen haben. Entweder da steht schon was, ja, ja, dann rücke ich immer so lang eins weiter, bis da nichts mehr steht. Und dass natürlich ein freier Platz irgendwo das Ziel von allen möglichen Hash-Funktionsberechnungen in der Zukunft sein könnte, ist uns aber für den Moment egal. Ja, weil wir müssen jetzt unser Element irgendwo hinbraten, ja, und da ist uns wurscht, was in der Zukunft geschieht. Beantwortet es das?
Ja.
Ja, aber ich es gibt noch Folien dazu. Also, ja.
Was ist denn, wenn man sagt, ich speichere was Unternehmen mit dem Key und dann wird es aber jetzt weitergerückt und im Nachhinein möchte ich sagen, also rufen wir das ab, was Unternehmen mit dem Key ist, dann zeigt es ja besetzte Position und das weitergerückt.
Also ich versuch mal Ihren Einwand umzudeuten und ein bisschen umzuformulieren. Ja? Ich glaube, Sie korrigieren mich, wenn ich dabei zu frech bin. Was ist denn, wenn ich in dieser Kette von besetzten und weitergeleiteten Dingern, wenn ich was gelöscht habe? Ja? Dann finde ich es ja nicht mehr.
Ja, also ein Gewinn kann ja immer noch da sein, nur also man speichert was auf so und so einen Index.
Ja.
Und dann speichert man was auf einem anderen Key, der auf demselben Index verweist, dann wird es ja auf der nächsten stehen praktisch.
Ja.
So, aber wenn ich jetzt frage, was war denn auf dem, wo ich es eigentlich speichern wollte?
Ja.
Ja,
aber das macht ja nichts. Also wenn der besetzt ist und nicht den Key liefert, den ich will, dann gehe ich halt so lange weiter. Das ist ja egal, was da steht. Wichtig ist nur, dass es besetzt ist. So, aber wir kommen noch drauf. Ja? Also, das ist die Strategie Linear Probing. Und wie gesagt, die Idee ist, immer eins weiterzugehen. Jetzt, wir waren ja noch dabei zu diskutieren, was der Nachteil an Linear Probing ist. Und die ein möglicher Nachteil ist, wenn die Hash-Funktion Klumpen bildet, dann muss ich möglicherweise relativ oft eins weitergehen. Ja? Deswegen gibt es auch noch Quadratic Probing. Das heißt, ich gehe nicht eins weiter, sondern immer 2 hoch, wie oft ich bin. Also 2, 4, 8, 16 weiter. Ja? Und mit dieser Strategie springe ich ganz schnell in ganz andere Bereiche des Arrays und habe halt dann die Hoffnung, dass da vielleicht, also auch bei klumpigen Hash-Funktionen auf jeden Fall was frei sein wird. Ja? Also das ist so ein bisschen wie U-Bahn fahren, ja? Weil wir alle wissen, vorne in der U-Bahn ist immer voll. Wenn Sie jetzt, was viele Leute machen, die gehen ja die Treppe runter im U-Bahnhof und dann bleiben Sie sofort, wenn hier die Rolltreppe aufhört, bleiben Sie exakt hier stehen. Ja? Man kann Ihnen dann sagen, lieber Mensch, die Rolltreppe spuckt jede Sekunde einen anderen Menschen aus. Es ist nicht klug, sofort davor stehen zu bleiben. Ist völlig egal. Ja? Machen die Leute, dann ist der erste Waggon natürlich voll. Also gehen sie von Tür zu Tür. Ah, auch voll. Ei. Auch voll. Ei. Ja? Bessere Strategie, geh doch gleich in die Mitte. Ja, und das macht Quadratic Probing. Ja, also geh richtig weit weg und versuch da dein Glück nochmal. So ist das. Ja. Wenn wir jetzt also Linear Probing haben, was machen wir hier zum Beispiel bei Insert? Wir speichern uns die gewünschte Indexposition ab, ja, und sagen, solange hier was steht, und das Element nicht das ist, was wir da eigentlich reinspeichern wollen, weil es kann ja sein, dass das Element schon da ist. Ja, dann wollen wir sicher nicht, wenn der Horst schon eingespeichert ist, ja, dann wollen wir ihn nicht eins daneben nochmal einspeichern. Ja, das heißt also, solange das nicht der Fall ist, erhöhe den möglichen Index um 1. Das ist genau die Strategie, die Sie vorgeschlagen hatten. Hier noch modulo m. Warum modulo m? Theorie? Keine Theorie? Nein? Ja gut, ich meine, bitte. Nee, nicht damit. Unvorhersehbar darf es ja nicht werden. Linear Probing ist ja, muss ja genau vorhersehbar sein, sonst finde ich es hinterher nicht mehr. Ja? Die Hash-Funktion, die muss streuen. Nee, modulo m mache ich deswegen, weil wenn ich am Ende angekommen bin, ja, was mache ich denn dann? Da kann ich ja nicht sagen, ah ja, dann speichere ich es hier hin. Ja, da gibt es ja nichts mehr. Die Strategie ist also, dann fange ich einfach wieder von vorne an. Ja? Und das macht genau das modulo m. Okay? Das ist also Linear Probing. Und dementsprechend muss man zum Beispiel jetzt Insert und Find so rum modifizieren. Das ist jetzt keine wirklich sehr lokale Modifikation mehr, sondern das ist praktisch die Methode neu geschrieben. Ja, also von daher eignet sich das jetzt nicht unbedingt für diese Klausuraufgabe des Typs, was muss ich ändern, weil du musst halt die ganze Funktion neu schreiben, ja, die ganze Methode. Ja, gut, das ist das. Jetzt kommen wir zu Ihrem Punkt oder zu dem, was ich aus Ihrem Punkt machen wollte. Vielleicht war es ja gar nicht das. Ja? Das große Problem ist natürlich, nehmen wir mal an, wir haben jetzt diese Dreierkette. Das heißt, 19, 84 und 7, diese Keys, die werden alle auf den Indexwert 842 abgebildet. Ja? Zuerst 19, dann kam 84 und dann 7. Und wir sind immer so lange eins weiter, bis wir einen unbesetzten Platz gefunden haben. Ja? Was ist jetzt, wenn wir das Element 84 löschen? Ja, dann sind wir ein bisschen gearscht, weil wir das Element 7 dann niemals wiederfinden. Warum? Wie finden wir es denn wieder? Wir nehmen den Key 7, wenden die Hash-Funktion an, 842, schauen nach, ist da schon was? Ja, die 19. Gehen eins weiter, ja, und zwar so lange, bis wir 7 glauben gefunden zu haben. Ja, aber nach 19 ist dann leer, weil 84 ist ja gelöscht. Ja, und daraus müssen wir was schließen? Dass die 7 noch nicht gibt. Genau, das ist natürlich doof, weil die 7 gibt es ja. So. Und was können wir machen? Ja, wir können mit verschiedenen Strategien uns absichern, dass diese Dinge immer besetzt sind. Das können wir machen, indem wir für gelöschte Elemente so ein spezielles Symbol reinschreiben. Das heißt dann einfach, hier war mal was. Ja? Das ist auch nicht weiter schlimm, denn wenn wir was Neues reinspeichern, müssen wir nicht mehr nur nach einem leeren Platz suchen. Wir können es auch dahin speichern, wo so ein hier war mal was Symbol steht. Ist kein Problem. Hat aber natürlich den Nachteil, dass wenn wir nach der 7 suchen und für die 84, die gelöscht war, ein da war mal was Symbol reinschreiben, müssen wir für die 7 eine Iteration länger suchen. Wenn man das natürlich sehr häufig macht, ist das auch ein bisschen nachteilig, aber nicht schlimm nachteilig. Ja? So. Andere Geschichte, um das zu sichern, ist, wenn ich die 84 lösche, dann muss ich alle, die dann so ein Kontinuum bilden, wie hier 1984-7, die muss ich dann halt eins nach links verschieben. Ja. Dann weiß ich auch, das ist immer korrekt. Ja. Ist natürlich auch nicht so ganz einfach, ja, weil es kann ja, wo hört die Sequenz auf? Ja. Nehmen wir mal an, nach der 7 würde jetzt hier noch eine 16 stehen. Ja. Und die 16 würde natürlich dann zu dem Indexplatz 845 gehören. Jetzt weiß ich nicht, steht die 16 da, weil sie wirklich in 845 gehört oder weil sie nur eigentlich in 842 gehört und so lang weitergeschoben wurde. Ich muss zumindest dann die Hash-Funktion den Wert nochmal kennen, den kenne ich ja sowieso dann. Jedenfalls, da muss ich ein bisschen mehr rumwurschteln. Also ich finde das mit dem Symbol jetzt ganz gut zu merken, glaube ich. Ja? Gut. Jetzt wissen wir, damit das Hashing möglichst kollisionsfrei ist, sollte n kleiner sein als m. Wir sollten also mehr Platz haben, als wir Elemente haben, aber m sollte nicht zu groß sein. Jetzt Wenn M sich als zu klein oder zu groß erweist, dann können wir Folgendes machen. Wir können eine neue Hash-Tabellengröße wählen, wieder eine Primzahl. Der Grund, würde ich Sie wieder an die Literatur verweisen. Ja? Und dann kann ich einfach eine neue Hash-Funktion wählen und kann die Elemente der alten Hash-Funktion in die neue Hash-Tabelle übertragen. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie bei dynamischen Arrays. Ja? Wenn das zu klein oder zu groß ist, muss ich reallocaten, das heißt umkopieren. Ja? Gut, das ist das. Muss ich halt machen, wenn mir der Platz nicht reicht. Ja? Jetzt gibt es auch Methoden, sogenanntes perfektes Hashing zu machen. Das lassen wir für die Klausur auch mal weg. Ja, das ist jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Das ist die Grundidee ist eigentlich nur die folgende. Wenn wir Chaining machen, dann können diese Sequenzen natürlich im dummen Fall auch mal lang werden. Ja, und die Sequenzen muss ich ja immer linear durchsuchen, wenn da keine weiteren Strukturen drauf sind. Ja. Und deswegen haben wir das perfekte Hashing. Das heißt so, weil es wirklich auch ja, perfekt funktioniert. Und das ist im Wesentlichen zweistufig. Wir haben also eine Hash-Funktion H1, die wenig Kollisionen hat, aber schon ein paar, ja, die aber die M-Indizes besonders gut ausnutzt. Und was wir dann praktisch in den M-Indizes wieder haben, sind kleinere Hash-Tabellen statt Sequenzen. Ja. Das heißt, wir haben dann noch eine H2, die garantiert ohne Kollisionen ist, für diese kleinen Hash-Tabellen, für diese Buckets. Ja. Und in die H2 löst also die Kollisionen der ersten Stufe auf. Das heißt, auf diese Weise haben Sie es praktisch günstig gelöst. Ja? Wie das genau geht, auch hier wieder Literatur. Ja? Gut. Jetzt also eine simple Klausuraufgabe, die haben wir aber eigentlich schon besprochen. Ja, aber wir können sie jetzt trotzdem nochmal machen, sozusagen. Also jeder nimmt sich vielleicht mal 2 Minuten Zeit. Es gibt also eine fiktive Hash-Tabelle ohne Kollision, wo diese 3 Operationen, Insert, Remove und Find, so implementierbar wären. Ja? Und jetzt ist halt die Aufgabe, Hashing mit Chaining. Wie müssen Sie die Operationen anpassen? Ja? Haben wir ja eigentlich schon gemacht. Jeder überlegt sich nochmal, was muss in die Kästchen rein? Nehmen wir mal 2-3 Minuten. So, jeder hat es überlegt oder ist dabei. Naja, gut, wie vorhin schon gesagt, also statt jetzt Hashtable H Key müssen wir, also was uns eigentlich so ein Element oder ein Element Key Paar liefern würde, liefert uns jetzt in der Hashtable mit Chaining dieses Hashtable H Key von E, was eine Sequenz. Und die Sequenz hat eine Operation, zum Beispiel bei Remove, die heißt halt Remove. Ja. Wenn ich jetzt aus einer Sequenz was löschen will, dann wissen wir zum Beispiel, wie das geht, wenn wir die Sequenz wiederum mit verketteten Listen implementieren. Ja. Welche Operation brauchen wir da? Slice. Ja. Wir schneiden es einfach raus. Die Subliste, die nur ein Element hat, schneiden wir raus. Wie geht rausschneiden? Einfach die entsprechenden Referenzen umhängen. Ja. Aber das kann uns egal sein, wie auch immer wir die Sequenz realisiert haben. Und da ist wieder das Prinzip des abstrakten Datentyps oder der Abstraktion. Egal, ob da jetzt ein dynamisches Array dahinter liegt oder eine einfach verkettete Liste oder eine doppelt verkettete Liste oder ein Bus oder ein Wal, ist uns egal, der muss remove können. Ja? Und dann ist uns auch egal, wie der remove umsetzt. Das heißt, wir müssen gar nicht wissen, dass da intern irgendwelche Referenzen umgeändert werden oder sonst was. Es ist uns schieden didi. Da ist eine Sequenz dahinter und eine Sequenz kann remove. Fertig. Das ist genau das Prinzip von Abstraktion. Ja? Dementsprechend Punkt remove oder hier Punkt find. Fertig. So. So viel zum Thema Hashing. Ja? Warum haben wir das gemacht? Nochmal zur Motivation. Diese ganzen Dinge zum Thema abstrakte Datenstrukturen, abstrakte Datentypen oder Datenstrukturen, die mache ich deswegen, damit Sie nicht die selber programmieren sollen, sondern bei Sequenzen war die Take-Home-Message, schaut her, wir können das auf ganz verschiedene Weise realisieren. Das diente also dem Verständnis von abstrakter Datentyp und Datenstruktur. Hashing nur vom Prinzip her erklärt, damit Sie sowas wie HashMap oder HashTable, diese Klassen in Java, einfach benutzen können. Das heißt, Sie wissen jetzt, was ist Key, was ist Value und wie die Hash-Funktion gemacht ist, interessiert eigentlich nicht so wahnsinnig aus der Benutzerperspektive. Jetzt kommen wir zu einem anderen Feld. Sie sehen schon die Überschrift Suchen. Ja? Gut. Was wir gesehen haben, ist, Hash-Funktionen sind ja, oder Hash-Tables scheinen relativ coole abstrakte Datentypen oder Datenstrukturen zu sein, ja. Denn find ist in Hashing in O von 1 realisiert oder realisierbar. Ja? Genauso insert, remove. Wir müssen einfach auf den Key die Hash-Funktion anwenden, dahin gehen und dann das machen, was wir machen wollen. Einfügen, löschen, was auch immer. Das ist also alles O von 1 und damit super effizient. Jetzt ist aber natürlich so, das Hashing soll ja gerade die Ordnung auf den Elementen zerstören. Das heißt, es ist nicht so, dass wenn wir den Key 317 haben, dass das Element mit Key 318 direkt daneben steht, sondern die Hash-Funktion hat es irgendwo ganz anders hingebraten und das muss sie ja auch, sie soll ja gut streuen. Das heißt, was auf jeden Fall schwierig ist, sind so Anfragen wie locate. Was macht jetzt locate? Locate von einem Key liefert das Element von dem Key zurück, also insofern das gleiche wie find. Aber wenn das Element mit dem Key nicht drin ist, liefert es das Element mit dem nächstgrößeren Schlüssel zurück. Ja? Und das, jetzt können Sie sagen, das erscheint mir jetzt aber ziemlich theoretisch, wofür soll man denn sowas brauchen? Ja, solche Operationen machen Sie ständig, zum Beispiel beim Einkaufen. Ja? Nehmen wir mal an, ich bin zum Beispiel ein großer Vertreter der Hochzeitnudelspaghetti, also wirklich exzellente Spaghetti, haben ein tolles Garfenster, schmecken auch lecker, finde ich toll, ja? Gibt's aber selten. Also gehe ich in den Supermarkt, suche Hochzeitnudelspaghetti. Also schaue ich die ganzen depperten Spaghetti durch, Barilla, Buitoni, wie auch immer die Dinge heißen, fünf Glocken oder sonst was. Und dann stelle ich fest, ja shit, die Hochzeitnudeln gibt's nicht. Dann nehme ich die Spaghetti, die am ähnlichsten zu Hochzeitnudeln sind. Also hier in der Denke, die, die den nächstgrößeren Key haben. Ja? Und das können Sie auf Schuhe, alles Mögliche übertragen. Also so Operationen sind gar nicht so exotisch, wie man meint. Ja? Locate. Das ist aber mit Hashing offenbar nicht effizient realisierbar. Wie denn auch, wenn ich sage, ich will jetzt den Key 590 da suchen, dann nehme ich meine Hash-Funktion, gehe zu dem Array und dem Index, schaue, ach nee, steht nicht drin. Ja, aber wo ist denn jetzt das Element mit dem nächsten Key, der größer ist als mein Key 590. Ja, das weiß man halt nicht. Ja, Sie müssen im Prinzip das ganze Ding durchsuchen. Das heißt, was man macht, ist, wir nehmen ein sortiertes Array und zusammen mit der binären Suche um unser Locate zu realisieren, dann können wir sagen, dann ist Locate in logarithmischer Zeit realisierbar. Ja? Insert und Remove leider linear, weil wir dann nämlich immer umkopieren müssen. Das werden wir gleich noch sehen. So. Binäre Suche haben wir schon gehabt. Das heißt, wenn Sie eine sortierte Struktur haben, wie zum Beispiel ein Telefonbuch. Telefonbuch ist lexikografisch sortiert, Sie können aber auch Zahlen haben, alles, was sich sortieren lässt. Studierende, Wale, lässt sich alles sortieren. Also Wale vielleicht nach der Körperlänge, was auch immer. Studierende nach der Matrikelnummer. Sie können also praktisch alles irgendwie sortieren. Wenn Sie was Sortiertes haben und Sie wollen irgendwas locaten, ja, dann fangen Sie in der Mitte an, gucken, ist der Key, den ich suche, größer oder kleiner als das, was ich finde. Wenn er kleiner ist, dann gehe ich in die obere Hälfte und mache da in der oberen Hälfte genau den gleichen Schotter. Ich gehe in die Mitte, ja, und schaue dann wieder, muss ich rechts oder links. Auf die Art sucht jeder in Telefonbüchern. Jetzt sind Sie natürlich eine Generation, die mit Telefonbüchern nicht mehr viel zu tun hatte, vielleicht als Baby. Ja, ich, wie gesagt, habe Ihnen sehr schon die traurige Geschichte erzählt von meinem bösen Kumpel Johannes, ja. Johnny, mein Lieber, wenn du die Aufzeichnung siehst, war eine Schweineaktion, aber ich habe dich trotzdem lieb. Gut, also so suchen wir in Telefonbüchern. Ja? Gut, wie geht jetzt das zum Beispiel in Java? Ja, so. Jetzt können Sie sagen, ach nee, ei. Ja gut, fangen wir doch einfach mal von oben an. Erstens mal, wir wollen einen Key finden in einem Array. Und ich habe es jetzt der Einfachheit halber mal mit einem statischen Array gemacht. Sie können auch eine andere Sequenzimplementierung oder ein dynamisches Array hier reinpacken. Ja? Dann, wir haben also immer drei Indizes, die wir betrachten bei diesen ganzen Hälftenbildungen. Nämlich einen, nehmen wir mal an, das Array ist hier, da sind die kleinen Werte, da sind die hohen Indexwerte. Ja? Und wie gesagt, was mache ich, wenn ich sage, ich fange in der Mitte an. Das heißt, ich habe auf jeden Fall einen mittleren Index, ja, wo ich sage, ich muss mal schauen, muss ich jetzt in der Hälfte suchen oder in der. Das heißt, wir haben einen mittleren Index. Wir haben auch einen niedrigen Lower Index. Das ist gerade die untere Grenze, wo ich suche. Und wir haben einen Higher Index. Das ist die obere Grenze. Das heißt, ich fange am Anfang so an, dass Lower Index der allerkleinste ist und Higher Index der allergrößte und Mittel ist halt in der Mitte. Ja, wenn ich mich dann entschieden habe, ich suche in der kleineren Hälfte, also hier, ja, dann wird Lower Index immer noch der kleinste, Higher Index wird aber der mittlere Index und der mittlere Index muss halt dann irgendwo jetzt hier in der Mitte sein und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, für die binäre Suche brauche ich immer diese drei Indizes, Lower, Higher und Middle. Ja. Jetzt kann ich hier noch eine Abfrage reinpacken, wenn mein Key größer ist als das, was ich zur Verfügung habe, dann kann ich eine Exception schmeißen oder halt minus eins zurückgeben, dann weiß ich, ich muss diesen Fall extra behandeln. Das ist einfach nur diese If-Abfrage. Ansonsten haben wir hier nur die Deklaration und ich fange eben so an, dass ich Lower Index gleich 0 habe, Higher Index gleich A Length, minus 1, weil wir bei 0 anzählen. Und Mittelindex initialisiere ich mal mit 0, berechne ihn aber dann gleich entsprechend als die Hälfte. Und jetzt diese While-Schleife macht genau das, was ich eben gesagt habe mit dem Telefonbuch. Also solange ich es noch nicht gefunden habe, das heißt also solange der niedrigere Index kleiner gleich dem höheren Index ist, das heißt, also das ist einfach eine Übersetzung von, ich habe es noch nicht gefunden, weil ich die Bereiche ja immer kleiner mache. Ja? Solange das der Fall ist, mache ich diese binäre Strategie immer weiter. Das heißt, ich berechne erst meinen neuen Mittelindex, ja, als Lower Index plus die Hälfte von Higher Index minus Lower Index. Das ist einfach die Mitte. Jetzt können Sie sagen, ja gut, wenn das Array 5 lang ist, kann ich die Mitte finden. Was ist jetzt, wenn das Array 6 lang ist, was sind dann die Mitte? 3 oder 4? 4. Gut, wir nehmen in Zukunft alle 4. Er hat es gesagt. Es ist auf Deutsch gesagt, es ist schieden die, Sie können 3 oder 4 nehmen, ist egal. Ja? Aber sie müssen halt konsequent sein. Also entweder immer das Kleinere oder immer das Größere. Ja, also hier, wir nehmen immer das Größere in Zukunft. Okay, gut. So, das macht man und jetzt sind halt hier diese Entscheidungen. Ja, entweder der Key ist kleiner als der Mittelindex, dann muss ich halt im kleineren Bereich suchen. Oder der Key ist in der größeren Hälfte, muss ich in der größeren Hälfte suchen. Oder ich habe es gefunden, ja, dann bin ich fertig und kann es zurückgeben. Ja, relativ simpel. Gut, wenn wir hier angekommen sind, heißt das, wir haben das Ding nicht drin. Ja? Und jetzt kommt der Unterschied zwischen Find und Locate, denn jetzt können wir den Index des kleinsten Keys zurückgeben, der größer ist als der, nach dem wir gesucht haben. Denn das war ja gerade der Unterschied zwischen Find und Locate. Ja? Und das, hier müssen wir halt einfach schauen, was wir da machen. Entweder den Mittelindex oder Mittelindex plus 1. Weil das ist gerade der kleinstnächstmögliche. Kann man sich überlegen. Ja? So. Wie sieht das Ganze jetzt schematisch aus? So. Ja? Und ich bin sehr dankbar, dass auf diesem Luxusbeamer die Farben erkennbar sind. Denn in der Innenstadt, im Audimax, da gibt es so einen ziemlich pastelligen Beamer, wo meine ästhetisch gewählten Farben einfach grau sind. Das ist natürlich sehr tragisch. Ja? Gut. Also, was mache ich, um 147 zu finden? Naja, gut. Ich habe 20 Elemente im Array, sagen wir mal. Also fange ich hier in der Mitte an. Hier nehmen wir jetzt mal das Kleinste. Verzeihung, es war noch die alte Policy. Ich ende das natürlich sofort. Kleiner Scherz. Ja? Gut. Jetzt sehe ich, 147 ist größer als 140, also suche ich in der Hälfte weiter. Also muss ich jetzt natürlich meinen neuen Lower Index, ist nicht 140, sondern 141, weil 140 habe ich ja schon, dieses Mittelding habe ich ja schon untersucht. Also fange ich jetzt hier mit Lower Index an und mein Higher Index bleibt gleich und das ist meine neueste Mitte. Ja? Jetzt gehe ich hier zur Mitte, stelle fest, 159, aha, 147 ist kleiner als 159, also suche ich nicht in dem Teil, sondern in dem Teil. Und das mache ich so lange, bis ich es gefunden habe. Ja? Also relativ simpel. Jetzt kann man sich überlegen, warum hat das eine Worst-Case-Time-Komplexität von log n, wenn da n Dinger drinstehen? Naja, die Antwort ist, wie oft kann ich von was die Hälfte nehmen? Naja, Logarithmus zur Basis 2 viele Male. Ja? Also wie oft kann ich 8 in Hälften unterteilen? Naja, 8 ist 2 hoch 3, also 3 mal in Hälften unterteilen. Wie oft kann ich 256 unterteilen? 8 mal. Bingo, very nice. Der geborene Informatiker kennt auch schon die Zweierpotenzen auswendig. Gut, cool. Ja? Wenn ich jetzt aber sagen will, ich mache nicht Locate Key 147, was ja drin ist, das heißt, Locate unterscheidet sich hier von Find nicht. Wenn ich aber Locate 149 mache und wir sehen, 149 ist nicht drin, dann wird das nächstgrößere gewählt. Und Sie sehen, wenn wir mal vergleichen, der ganze Prozess bleibt gleich. Ja, und ich wähle hier einfach dann mein Mittelindex statt Mittelindex plus 1. Das ist einfach so eine triviale Fallunterscheidung, ob Sie jetzt das hier oder das nächste gemeint haben. Ja, aber eins von beiden muss es sein. Okay? Das ist jetzt die Geschichte mit Locate. Ja? Gut. Also, andere Klausuraufgabe von vor x Jahren. Ja? Markieren Sie für die binäre Suche nach Locate oder für die binäre Suche Locate 147 nach jedem wesentlichen Schritt die Indexposition Lower, Higher und Middle und am Ende die Indexposition des Ergebnisses. Ja? Und die Antwort ist halt auf der Folie vorher. Ja? Das heißt, im Prinzip sollten Sie sowas dann hinschreiben oder Sie können es halt auch so irgendwie markieren. Das ist ja relativ wurscht. Ja? Also ich hatte schon Aufgaben. Der Onkel ist gerade am Start. Servus. Ich hatte schon Aufgaben, wo ich Ihnen einfach dieses Ding 8-mal untereinander geschrieben habe und Sie konnten Pfeilchen machen. Oder, was jetzt bei der Variante war, Sie sollten halt sowas hinschreiben. Ja? Das ist einfach zu checken, jetzt ganz ohne Java oder ganz ohne Coden oder sonst was, haben Sie das Prinzip von binärer Suche kapiert, ja oder nein? Und es ist jetzt nicht so, dass wenn Sie jetzt irgendwie als Result Index 13 rausgekriegt haben, dass dann ein Nullpunkt ist, stimmt nicht. Nee, sondern da sage ich, ja, klar, Prinzip kapiert, minus ein halber Punkt, weil da Detail hat jetzt nicht gestimmt, aber jo, passt. Ja? Also jetzt nicht die Angst haben, dass wir da so ultra picky sind, weil wir Informatiker sind. Wir sind auch lieb. Wirklich. Na gut, wir sehen es ja dann. Okay, das haben wir schon gehabt. Ja. Jetzt, wie gesagt, weiter Nachteil von sortiertem Array als Grundlage. Insert und Remove brauchen weiter O von oder Theta von N Zeit, weil wir umkopieren müssen. Ja. Und zwar jedes Mal. Also da ist nichts mit amortisiert, wenn ich lösche oder was einfüge, muss ich immer umkopieren. Und das ist natürlich, Sie können sagen, ja im Zweifelsfall ja nur die Hälfte, aber O von ist ja, da wissen wir, da kommt es nicht auf ein halb an. Ja? Ich kann die Frau nicht verstehen. Ja. Also die Frage war, wenn ich jetzt Find mit demselben Prinzip wie binäre Suche umsetze, geht er dann einfach durch oder benutzt er auch binäre Suche? Natürlich, wenn das Array eh schon sortiert ist, wäre ich ja doof, wenn ich nicht binäre Suche machen würde. Dann fällt halt einfach dieser letzte kleine Block in dem Locate-Code weg. Ja, weil dann gebe ich nicht das nächste aus, was halt den nächst höheren Index hat, sondern einfach nur, sorry, war nicht drin. Ja? Das ist halt der Unterschied zwischen Find und Locate.
Das ist der einzige Unterschied.
Ja. Richtig. Aber jetzt, wie gesagt, wir sind da ja auf einem anderen Wege gelandet. Wir haben gesagt, Hashing, super, alles O von 1. Aber, und Find können wir in Hashing ja auch mit O von 1 machen. Aber Locate nicht. Das heißt, Hashing war sozusagen so relativ hardcore. Ja. Wenn wir sortierte Arrays nehmen, da ist der Unterschied wurscht. Also Find hat Komplexität log n, Locate auch. Ja. Wenn wir aber Hash-Tabellen nehmen, hat Find O von 1 und Locate hat O von n, weil ich alles durchgucken muss. Ja. Das ist also ein kleiner, der Unterschied ist vielleicht gar nicht so klein, weil sortiertes Array ist halt schon was anderes als eine Hash-Tabelle. Aber nicht alles ist halt für alles geeignet. Ja? Also ein Kamm ist halt nur zum Kämmen gut und nicht zum Waffeln machen. Ja? Also so ist es halt in der Informatik auch. Ja? So. Das heißt, wir könnten aber versuchen, das zu heilen, diesen Umstand mit dem O von N, indem wir statt dem Array eine verkettete Liste nehmen. Die verkettete Liste können wir ja auch sortiert machen, ja? Aber wir wissen schon, die verkettete Liste hat wieder den Nachteil, ich kann nicht das 111. Element so effizient zugreifen, weil, ja, wo ist denn das 111. Element? Wir wissen, es hängt am 110., aber wo ist denn das 110.? Das heißt, ich muss ja, haben wir schon gesehen, der Indexoperator hat auf verketteten Listen eine Komplexität auch wieder von O von N. Und dann ist unser schöner Gewinn kaputt natürlich, weil wenn der Indexoperator schon O von N braucht, dann ist egal, ob ich zum eigentlichen Suchen dann nur log N brauche, das ist ja schäden Didi. Ja? So. Das heißt, was kann ich machen? Ich kann bei der Idee bleiben, eine verkettete Liste zu haben, die natürlich sortiert ist, aber ich muss zusätzlich eine Suchstruktur haben. Warum nochmal die Liste? Weil Einfügen und Löschen halt cool ist. Da muss ich nichts umkopieren, sondern muss halt einfach nur ein paar Referenzen ändern. Also Einfügen und Löschen ist in der verketteten Liste wieder mit O von 1 realisierbar. Ja? Was ist jetzt eine Suchstruktur? Das sieht so aus. Das heißt, wir haben unten unsere sortierte, verkettete Liste und oben haben wir was, mit dem wir effizient die entsprechenden Stellen finden können, das heißt effizient locate umsetzen können. Ja? Das heißt also zum Einfügen und Löschen müssen wir auch erstmal ein Locate machen. Das heißt, wir müssen ja die Stelle finden, an der wir es einfügen oder löschen, weil das ganze Ding ist ja sortiert. Wir können es nicht einfach hinten anhängen. Ja? Das heißt, wir müssen immer erst ein Locate machen. Locate machen wir mit Hilfe der Navigationsstruktur. Und Sie ahnen es schon, diese Navigationsstruktur kann halt was sein, was zum Beispiel diese binäre Suche so besonders effizient möglich macht. Ja? Weil dann können wir locate in log n machen und dann einfügen, löschen oder was auch immer wir unten in der Liste machen, e mit o von 1. Ja? Jetzt, was könnte so eine Navigationsstruktur sein? Antwort, die Navigationsstruktur ist ein Baum. Jetzt haben wir schon gesehen, was ist ein Graph? Ein Graph, haben wir gesagt, ist ein Zweiertupel aus einer Menge von Knoten und einer Menge von Kanten. Ja? Das heißt, ein Graph war zum Beispiel so ein Straßennetz. Also es führen viele Wege nach Rom. Ja? Ein Baum ist nichts anderes als ein spezieller Graph. Und zwar ist der zusammenhängend. Das heißt, es gibt ja bei einem Graph die Möglichkeit, dass ich einen Teil der Knoten habe, die untereinander verbunden sind, und einen anderen Teil der Knoten, die untereinander verbunden sind, aber die zwei Teile sind wiederum nicht mehr verbunden. Das wäre ein unzusammenhängender Graph. Ja. Das gibt es zum Beispiel bei sozialen Netzwerken, also Facebook als Graph, eben typischerweise nicht, weil soziale Netzwerke ganz bestimmte topologische Eigenschaften haben, die wieder mit der Soziologie zusammenhängen. Also wir identifizieren uns zum Beispiel über die Gruppen, denen wir uns zugehörig fühlen. Und typischerweise haben wir in den Gruppen sehr dichte Subnetzwerke. Also unsere Freunde sind uns ähnlich im typischen Fall. Ja. Das bedeutet, diese Graphen haben einen hohen Clustering-Koeffizient. Und, wie wir alle wissen, jeder kennt jeden über höchstens 6 Ecken, auch kleine durchschnittliche Pfadlängen. Und diese Eigenschaften führen dazu, dass soziale Netzwerke fast immer verbunden sind. Und gut, also das heißt also, ein Baum ist ein zusammenhängender Graph. Er ist ungerichtet. Wenn wir bei dem Breadth First haben wir gerichtete Graphen betrachtet, wo also der Knoten A eine Verbindung zu B hat, aber dann nicht notwendigerweise auch B zu A. Ein ungerichteter Graph ist einfach einer, wo immer beides gilt. Das heißt, Sie sehen schon, an den Kanten sind keine Pfeile dran. Und letzte Eigenschaft, er ist kreisfrei. Und da verlassen wir uns einfach auf die Intuition. Was ist ein Kreis? Naja, das, was ein Kreis halt ist. Also Knoten, 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 Knoten. Und wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Was ein Ring, was Rundes. Ja? Ein Baum hat genau keinen Kreis. Das heißt, äquivalente Aussage, es existiert genau ein Pfad zwischen je zwei Knoten. Das heißt, das hier ist ein Graph, der auch ein Baum ist. So. Jetzt gibt es auch gerichtete Bäume. Das ist ein gerichteter zusammenhängender Graph, der dann ein Baum ist, in diesem Sinne, wenn wir die Richtung ignorieren und wo wir einen eindeutigen sogenannten Wurzelknoten haben, sodass jeder Knoten in dem Baum auf einem eindeutigen Pfad von dem Wurzelknoten erreichbar ist. Ja? Das ist ein gerichteter Baum. So, relativ intuitiv, wenn Sie sich jetzt fragen, warum ist das ein Baum? Wie gesagt, bei mir wachsen Bäume von der Wurzel nach oben. Ja? Meistens zeichnet man sie in der Informatik mit der Wurzel im Himmel und den Blättern am Boden, weil Informatiker halt auch immer ein bisschen komisch sind und keine Biologie studiert haben. Ja? So. Ansonsten, wenn Sie das Ding umdrehen, sieht es halt eher aus wie eine Pflanze. Jetzt gibt es ein paar Begriffe. Wie gesagt, Wurzel ist der Knoten mit Eingangsgrad 0. Blatt sind alle die Knoten, die einen Ausgangsgrad 0 haben, das heißt die ganz unten. Ja? Und ein innerer Knoten ist dadurch ausgezeichnet, dass er einen Eingangsgrad 1 hat. Ja? Könnte er auch einen Eingangsgrad 2 haben? Ja. Richtig, genau, dann wäre er nicht eindeutig vom Wurzelknoten erreichbar. Das heißt, wenn wir hier noch eine gerichtete Verbindung hätten, dann wäre sozusagen das ein Pfad und das hier wäre auch ein Pfad. Ja? Oder anders gesagt, wenn wir die Richtung weglassen, hätten wir einen Kreis. Ja? Das darf ja nicht sein. Also ist der innere Knoten, der hat also immer einen Eingangsgrad 1 und einen Ausgangsgrad größer gleich 1. Jetzt gibt es noch den Begriff des Binärbaums und der hat genau einen Ausgangsgrad von höchstens 2. So, das heißt also, jeder Knoten hat entweder einen linken oder einen rechten oder einen linken und einen rechten Knoten oder gar keinen als Kind, ja, sozusagen. Jetzt wollten wir aber so eine Suchstruktur machen und zwar insbesondere eine Suchstruktur, die diese binäre Suche ganz leicht zulässt. Ja? Und das sind sogenannte Suchbäume. Oh, genauer gesagt binäre Suchbäume. Man kann natürlich auch n-nähere Suchbäume machen, wo dann halt 3, 4 oder mehr Knoten drunter hängen können. Wir betrachten mal den simpleren Fall von binären Suchbäumen. Das heißt, ein binärer Suchbaum ist ein gerichteter Baum, wo jeder Knoten höchstens 2 Kinder hat und das ist jetzt die wichtige Eigenschaft, alle Schlüssel im linken Teilbaum, der also links unter mir hängt als Knoten, ja, deren Schlüssel sind kleiner als mein eigener Schlüssel und alle im rechten Teilbaum, da sind die Schlüssel größer als mein eigener Schlüssel. Und das ist zum Beispiel hier realisiert. Ja. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel der Knoten 3, der hat jetzt 2 Bäume drunter hängen, wobei der Baum relativ trivial ist, weil er nur aus einem Knoten besteht. Und alle Keys im linken Teilbaum, ja, sind kleiner, 1 ist kleiner 3, und alle im rechten sind größer. Ja. Jetzt ist, glaube ich, jedem klar, wie hier binäre Suche funktioniert. Wie funktioniert jetzt dieses Telefonbuchartige mit diesen binären Suchbäumen? Bitte.
Ich würde einfach, ich sag mal, man fängt halt, jetzt bei, man hat sein Key von dem, was man sucht.
Ja.
Und fängt dann quasi oben an, überlegt, ist mein Key kleiner oder größer?
Ja.
Dann muss ich halt nach rechts oder nach links.
Bingo. Genau so läuft's. Ja, ich fange bei der Wurzel an. Wenn mein Key kleiner ist, mache ich links weiter. Wenn mein Key größer ist, mache ich rechts weiter. Und das mache ich rekursiv so lange, bis ich beim Blatt angekommen bin. Ja, entweder ich habe es gefunden oder ich muss unten in der verketteten Liste gleich halt eins weitergehen. Ja, die verkettete Liste unten ist sortiert. Das heißt, wir haben sozusagen der Suchbaum. Ich hab's noch nicht. Der Suchbaum bildet also, ist so abgebildet, dass, wie Sie gerade sehen, ja, dass jedes Element hier unten in der verketteten Liste auch irgendwo im Suchbaum auftaucht, ja, und dass diese Abbildungen hier von den Blättern gerade so gemacht sind. Dann kann man Locate einfach sehr einfach machen. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Locate 15 mache, ja, dann fange ich in 10 an, 15 ist größer 10, muss ich in dem Teilbaum weitermachen. Hier rekursiv selbes Prinzip, ich fange an der Wurzel an, 15 ist kleiner 19, also muss ich im linken Teilbaum weitermachen. Ja, 14 ist größer als 15, also muss ich im rechten Teilbaum weitermachen und finde direkt nicht mehr ein weiteres Baumelement, sondern einfach schon ein Element in der verketteten Liste. Ja? Das heißt, locate ist einfach find, folgt ja dem gleichen Prinzip. So, Entschuldigung.
Wenn ich jetzt die 10 suche, da gehen manchmal ja dann auch erst über die 3 anstatt über die 19. Ist das auch wieder einfach so festgelegt wie vorher, dass man sagt, okay, ich nehme die Hälfte und wenn es nicht aufgeht, dann eins kleiner? Oder wie funktioniert das da?
Also wenn ich jetzt die 10 suche, ja, da, ja, wie gesagt, also entweder Sie realisieren hier auch noch Zeiger, ja, das können Sie ja auch machen. Vielleicht, also je nachdem, das verletzt ja nicht die Baumeigenschaft, weil dieser Zeiger von den Knoten oder diese Referenz auf die Listenelemente, den können Sie auf jeden Fall machen. Der ist ja nicht mehr Teil des Suchbaums, sondern nur Teil der mediierenden Struktur zwischen Suchbaum und Liste. Ja? Also ich glaube sogar, dass ich ehrlich gesagt diesen Pfeil vergessen habe. Also es ist nicht so, dass wenn man nach diesem quadratischen 10 sucht, dass man hier erst den Umweg gehen muss. Ja. Man kann das natürlich machen, viel verlieren tut man nicht, weil es ja maximal logarithmischer Aufwand ist, aber Sie können im Prinzip einfach diese Zeiger hier auch realisieren, jetzt zum Beispiel hier auch die 19 nach unten und so weiter. Also es ist jetzt kein Riesenunterschied. Ja. Den ersten Teil des Satzes nochmal akustisch. Ja, aber das habe ich jetzt zu der Dame vor Ihnen schon gesagt. Wir haben ja jetzt zwei Sorten von Kanten, ja, oder von Referenzen. Das hier ist eine Kante im Baum und das hier ist keine Kante mehr im Suchbaum, sondern eine, die von einem Suchbaumblatt zu einem Eintrag in der verketteten Liste zeigt. Das ist eine andere Sorte. Und der Grad bezieht sich nur auf die Kanten, die Baumknoten miteinander verknüpfen. Nee. Also der Grad höchstens 2 bezieht sich auf diese, ja. Und das hier da unten, das sind Kanten, die oder Referenzen, die von den Knoten auf die Listenelemente zeigen. Ja, da haben wir nicht unbedingt diese Beschränkung. Ich meine, wenn Sie die Beschränkung auch für die zulassen wollen, dann geht natürlich der Trick, den ich Ihnen vorgeschlagen habe, nicht. Dann können Sie nicht von der 10 direkt runtergehen. Dann müssen Sie also Ihr Locate auch so machen, wenn kleiner gleich, dann suche ich im rechten Teilbaum. Ja? Und dann kommen Sie auch logarithmisch zum Element 10 mit Locate. Bitte.
Also das in den eckigen Kästen sind jetzt die Schlüssel. Und das in den runden Kästen, das zeigt eigentlich nur den Weg an, wie man die Schlüssel findet.
Kann man so formulieren, ja. Also die Frage war, in den eckigen Kästchen stehen jetzt Schlüssel drin und in den runden, das zeigt nur den Weg. Ja, in den runden stehen ja auch die Schlüssel drin. Ja, aber die runden sind die Baumknoten im Suchbaum und die eckigen sind die Listenelemente. Ja, und das können ja auch, wenn Sie das Ganze jetzt in Java realisieren, können die Baumelemente zwar auch als Attribute, als Field diese Keys enthalten, aber sind halt anders aufgebaut als die Elemente, die unten die eckigen sind in der Liste. Ja? Also es sind andere Klassen, andere Objekte. Ja? Aber die Zahlen sind immer die Keys. Ja? Noch Fragen? Okay, gut. Also das wäre jetzt so eine Möglichkeit, diese ganze Sache zu machen. Ja? Und ja, also die Knoten sind mit Keys in der Liste markiert. Jeder Key in der Liste kommt genau einmal im Baum vor. Und zusätzliche Kanten von Blättern zu diesen Items, diesen eckigen, gibt es eben auch. Und diese inneren Knoten heißen eben auch Splitterknoten. Wie gesagt, also jetzt in dieser Realisierung müssen Sie eben sagen, wenn mein gesuchter Key kleiner oder gleich dem ist, des Knotens, in dem ich bin, dann gehe nach links. Ja? Und auf diese Weise müssen wir also, um die 10 zu finden oder um zu diesem Item mit dem Key 10 zu kommen, tatsächlich diesen Locate-Weg hier gehen, ja, statt jetzt direkt zu gehen. Aber wie gesagt, das könnte man auch machen. Das wäre jetzt also kein Verbrechen. Okay? Gut. Gut. Ja. Und hier sehen wir es schon. Ja. Locate 9 würde zum Beispiel auch diesen Weg gehen, ja, weil wir wollen eigentlich 9. 9 gibt's nicht, also liefern wir das nächstgrößere Key-Element, nämlich 10. Locate 10 würde jetzt in dieser Realisierung auch diesen Weg gehen. Okay? Ja, jetzt wissen wir, also das ist praktisch gelebte binäre Suche, ja. Wenn jetzt statt der 10 unten eine 8 drin stehen würde, ja, dann, und ich will weiter Locate 9 machen, ja, dann, was würde dann passieren? Also erstmal würde im Wurzelknoten keine 10 stehen, sondern auch eine 8. Und das heißt, ich würde gar nicht erst nach links gehen, sondern nach rechts. Ja. Weil 9 1 größer ist als 8. Das heißt, ich gehe von 10 zu 19 zu 14 und dann würde eben neben der 14 dann die 9 hängen. Dann würde aber der Baum auch anders aussehen. Ja? Also wenn statt der 10 eine 9 drin wäre, wird der Baum anders aussehen, die ganze Struktur wäre ein bisschen anders und dann würde ich da auch anders hinkommen. Ja? So, zurück dazu. Sie sehen also, diese Suchbäume sind gelebte binäre Suche. Oder anders gesagt, sie sind einfach binäre Suche in Datenstrukturen gegossen, quasi. Ja? Und das heißt, die ganzen Vorteile von binärer Suche sind erhalten. Das heißt, diese Suchpfade sind immer log n lang. Ja, immer, wirklich immer. Ja, eigentlich nur dann, wenn der Baum auch so schön aussieht, wie wir ihn hier haben. Was heißt denn schön? Schön heißt, er muss balanciert sein. Ja, gut. Wie können wir balanciert verstehen? Indem wir uns mal ein Beispiel anschauen für nicht balanciert. Ja. Wie sieht nicht balanciert aus? So. Ja. Das Ding ist auch ein binärer Suchbaum. Weil die Suchbaumeigenschaften sind alle erfüllt. Ja. Das ist doch kein Problem. Die im linken Teilbaum sind kleiner, die im rechten Teilbaum sind größer. Gilt für jedes. Ja. Aber wir sehen schon, das ist irgendwie ein Scheißbaum. Warum? Ja, weil er im Prinzip kein Baum ist, sondern eine lineare Liste. Das heißt, wie lang brauche ich jetzt für locate? Nicht mehr O von log n, sondern O von n, weil ich die ganze Liste durchgehen muss. Also muss ich mir überlegen, wie kann ich den Baum balancieren? Das kommt auf den nächsten Folien. Jetzt schauen wir uns erstmal noch hier ein paar Beispiele an, wie wir mit diesen balancierten Suchbäumen arbeiten. Also, insert funktioniert wie gesagt. Zuerst mache ich locate, bis ich das Element in der Liste erreicht habe. Wenn mein Key von dem, was ich erreicht habe, größer ist als das, wonach ich gesucht habe, dann wissen wir, dieses Element ist noch nicht in Liste und Baum drin. Das heißt, ich muss E vor diesem mit locate gefundenen E-Strich in die Liste einführen und ich muss es auch als neues Blatt in den Baum einführen. Ja? Also Beispiel. Wir haben diese Struktur gegeben, ja, und wollen jetzt insert 5 machen. Also gehe ich erstmal hin und mache ein locate 5 in diesem Baum. 5 ist kleiner 10, also lande ich hier. 5 ist größer 1, also lande ich hier. Das heißt, das Ergebnis von locate ist dieses Item mit dem Key 10. Da 10 ungleich 5 ist, weiß ich, 5 war noch nicht drin. Also muss ich 5 einfügen und wo füge ich es ein? Ja gut, unten muss ich sortiert bleiben, also vor 10. Und im Baum füge ich es einfach hier als neues Blatt ein, das heißt als rechtes Kind von 1. Bam. Ja? Simpel. Was passiert bei insert 12? Also ich habe jetzt den Zustand erreicht. Jetzt muss ich erstmal locate 12 machen. Ja? Da lande ich also bei 14. Ja? Und prima, ich muss es vor 14 unten in die Liste einfügen und dann unten als Kind von dem entsprechenden Knoten 14 hier im Baum. Ja, also soweit kein Problem. Wie läuft remove? Naja, haben wir auch schon gesagt, zuerst wie locate, bis ich ein Element erreicht habe. Ja. Wenn das Element, was ich erreicht habe, auch k ist, dann heißt, wir haben es auch wirklich gefunden. Das heißt, das Element ist in Liste und Baum drin. Wenn das nicht der Fall ist, macht remove einfach nichts. Ja. Also entfernen Sie den Professor Schmidt aus diesem Hörsaal zu diesem Zeitpunkt. Ja, danke, Operation gemacht. Gibt kein Schmidt. Hier gibt nur den ollen Crew. Ja, gut. Was, wenn das also drin ist, dann müssen wir E aus der Liste löschen und ich muss den Vater von E aus dem Suchbaum löschen und dann ein paar Umbauten vornehmen. Das heißt, ich muss im Baumknoten W, der Key W gleich K hat, den neuen Wert so setzen, dass er Key V ist. Okay, gut, schauen wir. Also zumindest sofern dieser nicht im Schritt zuvor gelöscht wurde. Schauen wir an, wie das geht. Also wir haben diese Struktur, Die haben wir vorhin durch Einfügen von 5 und 12 gekriegt. Wenn ich jetzt 1 lösche, ja, ich mache zuerst locate 1. Das heißt, ich komme hier hin. Ja. Jetzt lösche ich das Element aus der Liste. Das ist relativ einfach. Ich muss einfach nur diese Referenzen hier auf null umhängen. Ja. Dann haben wir das schon geschafft. Und jetzt muss ich es aus dem Baum löschen. Ja. Und das mache ich, indem ich eben den Baumvater von E aus dem Suchbaum lösche. Und das ist einfach, indem ich hier mein 1 rausschmeiße. Und dann muss ich natürlich entsprechend auch hier diese Kanten umsetzen, sodass 10 jetzt auf 5 zeigt. Und das kann ich alles ganz systematisch machen. Das heißt, da gibt es keinen großen Spielraum. Da gibt es immer nur eine Art, wie ich das mache. Ja? Jetzt, wenn wir 14 löschen, wie geht das? Ich muss erst locate 14 machen, dann komme ich hier hin. Ja? Und zwar über 12. Das heißt, das ist der Baumvater, den ich löschen muss. Und dann muss ich einfach hier mein 12 rausbraten. Ja? Und dann hier noch diese Umbauten machen. Das heißt, wenn ich den 12 hier lösche, ja, dann kann ich ja nicht die 14 hier direkt auf die 12 zeigen lassen, sondern ich muss die 14 hier mit diesem Index 12 überschreiben, damit das Ganze wieder Sinn macht. Das kann ich aber problemlos machen wegen der Suchbaumeigenschaft. Ja? Weil das Ding ein Suchbaum ist, habe ich damit kein Problem. Ich kann also die 12, diesen Keywert, in den 14er Knoten statt der 14 reinspeichern. Ja? Und dann habe ich wieder eine prima konsistente Struktur aus Liste und Baum. Das heißt, diese Umbauten sind manchmal notwendig, ja, wenn bestimmte Fälle eintreten. Aber das ist auch keine Hexerei. Ja. Das im Wesentlichen bleibt die Idee gleich. Ich mache erst locate und dann füge ich ein und lösche, so wie man sich's eigentlich denkt. So. Jetzt haben wir gesagt, wir haben ja ein Problem bei unseren Suchbäumen. Wenn wir insert und remove immer fröhlich machen, ohne dabei nachzudenken, dann kann das entstehen. Ja? Also wenn ich irgendwann mal einen schönen balancierten Baum hatte, aber immer im linken Teilbaum lösche, dann habe ich vielleicht irgendwann mal so eine Struktur. So eine Struktur, haben wir gesagt, ist problematisch, weil wir jetzt nicht mehr dieses schöne Logarithmische haben. Das heißt, wir wollen unsere Bäume immer balanciert halten. Jetzt gibt's ganz, ganz viele Arten, die Bäume so zu machen, insbesondere die Operationen so zu machen, dass am Ende immer ein balancierter Baum rauskommt. Sie können sich natürlich vorstellen, dass dann Insert und Remove entsprechend auch ein bisschen komplizierter werden, weil Insert und Remove nicht einfach dumpf irgendwas löschen können, sondern im Zweifelsfall auch Rebalancierungsoperationen machen müssen. Wenn wir feststellen, wir wollen was Balanciertes haben, zum Beispiel jetzt wie beim Christbaum. Ja? Wenn Sie immer neue Kugeln an die rechte Seite hängen, dann fällt der Baum irgendwann um. Ja? Das heißt, Sie müssen bei jeder neuen Christbaumkugel, die Sie aufhängen, sich zumindest mal anschauen, ist das balanciert? Da wollte ich es eigentlich hinhängen. Nee, ich muss jetzt doch einen neuen Platz irgendwie suchen oder muss den Baum irgendwie zumindest mal rebalancieren. Ja? Und da gibt's ganz viele Arten in der Informatik, also AB-Bäume, Rot-Schwarz-Bäume, alle möglichen lustigen Realisierungen, insbesondere aber auch die sogenannten AVL-Bäume. Warum heißen die AVL? Weil die drei Typen, die das erfunden haben, deren Nachnamen begannen mit A, V und L, deswegen heißen sie AVL-Bäume. Und was heißt jetzt balanciert? Jetzt können wir das Ganze nämlich mal ein bisschen genauer fassen. Balanciert heißt, in jedem Knoten sind die Höhenunterschiede des rechten und linken Teilbaums höchstens 1. Das heißt, erstmal müssen wir in jedem Knoten die Höhe des rechten und linken Teilbaums als Parameter mitführen, damit wir das überhaupt beurteilen können. Ja? Und dann müssen wir sagen, ein Löschen kann eine Unbalanciertheit zur Folge haben, nämlich dann, wenn diese Bedingung verletzt ist, dass der Höhenunterschied höchstens 1 vom Betrag her sein darf. Ja? Gut. Was wir also tun müssen ist, wenn wir Insert und Remove machen, dann löschen wir ja nicht nur in der Liste, das ist kein Problem, sondern wir löschen auch Baumknoten. Und wenn wir das machen, müssen wir unsere Delta-H-Werte dann nach oben anpassen und dann sehen wir, ob irgendwo ein Problem entsteht. Ja? Also beim Löschen propagieren wir diese Delta-H-Unterschiede bis nach oben und sehen, wo ein Problem entsteht. Wenn ein Problem entsteht, müssen wir das Ganze rebalancieren. Und das ist im Prinzip, können Sie sich vorstellen, wie ein Mobile. Der Baum ist ein Mobile, was so wie die Dinger, die in Kinderzimmern halt so rumhängen. Und wenn Sie jetzt das Endchen unten rechts abschneiden, dann macht das Ding schwupp. Also was müssen wir machen? Wir müssen es irgendwie wieder hindrehen, dass es rebalanciert ist. Ja? Und da gibt es jetzt 4 Operationen bei AVL-Bäumen. Einfache Rotationen nach rechts, einfache Rotationen nach links, Doppelrotationen nach rechts und sowas. Der Mann ist doch kein Idiot. Der Herr Hollister hat gesagt, sein Nachbar sei ein Idiot. Das geht ja überhaupt nicht. Nein, nein. Es gibt natürlich dann auch die Doppelrotation nach links. Okay, gut. Wie sehen die Dinger aus? So, ja. Nehmen wir mal an, wir starten in der Situation links. So, jetzt gilt es erstmal zu begreifen, was sind die Mensch-ärgere-dich-nicht-Dinger? Was sind die? Knoten? Nee. Was sind die Mensch-ärgere-dich-nicht-Dinger? Bitte?
Blätter?
Nein, keine Blätter. Teilbäume, richtig, very nice. Die Mensch-ärgere-dich-nicht-Dinger sind einfach Teilbäume. Und die sehen so aus, weil wir nicht genaue Aussagen darüber machen wollen, was da innen in dem Teilbaum los ist. Wichtig ist, sie sind ihrerseits wieder balancierte Teilbäume. Ja? Rekursive Denk. So. Jetzt finden wir diese Situation vor. Wir haben also den Knoten A, den Knoten B, den Knoten Pfirsich. Na gut, der sieht hier eher, ja, Entschuldigung für die Farben. Das ist, macht der Beamer jetzt nicht so gut. Bei mir ist das ganz geschmackvoll Pfirsich. Ja? Und das ist Mauve und das ist Green, Lindgrün. Tatü, tata. Ja? Gut. Also wir haben den Mauvenknoten, den blauen und den grünen und A und B. In A, was für einen Höhenunterschied haben wir? Naja, plus 1. Weil der linke Teilbaum, der rechte Teilbaum, der unter A hängt, der hat Wurzel B und hat eine Höhe, die bis hier runter geht, was auch immer die ist. Der genaue Höhenwert interessiert uns nicht. Es ist einfach so, dass dieser Baum hier bis hier runter geht und dieser Baum geht nur bis hier runter. Also haben wir einen Höhenunterschied von plus 1. B ist balanciert, das heißt, der linke Teilbaum ist so hoch und der rechte Teilbaum ist genauso hoch. Also ist der Höhenunterschied 0. Jetzt nehmen wir mal an, wir fügen in den grünen Teilbaum was ein. Ein Blatt. Ja? Dadurch wird der grüne Teilbaum, nehmen wir mal an, um 1 höher. Das muss nicht sein beim Einfügen, aber nehmen wir mal an, es sei so. Das heißt, der grüne Baum geht jetzt 1 tiefer. Also ändern wir müssen ja die Höhenunterschiede nach oben propagieren. Wir tun das, propagier, 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 bis wir bei B angekommen sind. Jetzt B wird aber jetzt von 0 auf plus 1 geändert werden müssen, weil der grüne ja jetzt 1 höher ist als der blaue. A hat jetzt aber einen Höhenunterschied von plus 2, weil der ganze rechte Teilbaum ist jetzt um 2 höher als der pfirsichfarbene. Ja? So, also müssen wir jetzt die Sache anpassen. Wie passen wir sie an? Naja, eben durch Rotation nach links. Das heißt, wir gehen das ganze Ding, machen so eine Bewegung mit dem Baum. Ja? Gesundheit. Das heißt, das ist die Situation, wie wir sie vorgefunden haben. So eine Rotation machen wir nach links. Das heißt, B kommt nach oben, A nach unten und was wir noch machen müssen, ist die Reihenfolge dieser Bäume erhalten. Das heißt, wir müssen diesen Link, der ja eigentlich von B ausgeht, als linker Teilbaum von B, das hier müssen wir jetzt, dieses Mensch ärgere dich nicht, Teilbäumchen müssen wir als rechten Unterbaum von A einhängen. Ja? Warum können wir das machen? Aufgrund der Suchbaumeigenschaft. Ja? Weil was gerade kleiner war als B, ist ja auf jeden Fall größer als A, weil es ja eh im rechten Teilbaum von A hängt. Also haben wir damit kein Problem. Jetzt können Sie sich fragen, hätte ich nicht die Reihenfolge der Mensch ärgere dich nicht Bäumchen umtauschen können? Warum bleibt denn jetzt Pfirsich blau grün? Ja, auch wieder aufgrund der Suchbaumeigenschaft. Ich muss das so lassen, sonst kommt ja alles durcheinander. Ja? So, das war die Rotation nach links. Und das ist die Doppelrotation. Nehmen wir mal an, wir hätten irgendwo was eingefügt in den grünen Teilbaum. Und jetzt haben wir vier Teilbäume und haben die Knoten A, B und X. Ja? Die Heilung ist jetzt wieder eine Rotation nach links, aber eine etwas ganz klein bisschen kompliziertere. Das heißt, wir müssen jetzt X nach oben packen und deswegen heißt das Ding Doppelrotation, weil X nicht 1 nach oben wandert, sondern 2. Und wir müssen A und B unter X verteilen. Ja? Das heißt also, in so einer Situation, wo wir plus 2, minus 1 und plus 1 haben, hilft uns nicht die einfache Rotation, sondern die Doppelrotation. So. Auch hier wieder, was ist jetzt die Take-Home-Message? Letzte Bemerkung für den Vormittag. Muss ich jetzt diese Operationen auswendig lernen? Was sollen Sie draus machen? Erstens, die Kriterien, wann wir eine Rotation nach links oder nach rechts oder Doppelrotation machen, damit beschäftigen wir uns nicht. Aber Sie können sich denken, dass es deterministische Kriterien gibt, anhand der Verteilung dieser Delta-H-Werte, welche Operation notwendig ist. Das kann man sich überlegen, machen wir hier nicht, brauchen wir nicht. Nehmen wir mal an, wir hätten das gegeben, da müssen wir nur grundsätzlich verstehen, wie funktionieren die Rotationen nach links und rechts und warum sind die gut. Ja, sie sind gut, weil sie den unbalancierten Baum balancieren. Das ist die Take-Home-Message. Die ganzen anderen Baumarten, Rot-Schwarz-Bäume, wie auch immer, die haben andere Markierungen, zum Beispiel Rot-Schwarz-Bäume, da hat jeder Knoten eben eine Farbe, entweder rot oder schwarz. Und dann muss ich halt die Balancierung, die sind halt dann in bestimmten Farbwerten kodiert und die muss ich dann halt zurechtwursteln. Das ist aber im Prinzip immer dieselbe Idee. Kommt das Ding aus der Balance, muss ich Wursteloperationen machen, damit es wieder in der Balance ist. Das ist die Take-Home-Message, okay? So viel dazu. Am Nachmittag wird es ein bisschen entspannter, denn wir haben am Nachmittag nur noch eins übrig, sortieren. Ja? Und ich glaube, das sind auch nicht mehr so viele Folien. Das heißt, wir können am Nachmittag noch ein bisschen Fragestunde machen, wenn uns noch Zeit übrig bleibt. Dann war's das. Informatik vorbei. Yippie. Was wir noch klären müssen, ist, wann wir heute Nachmittag anfangen. Ja? Gibt es jemand, der gegen 13 Uhr Einwände hat? Hände hoch. Niemand hat Einwände gegen 13 Uhr, dann fangen wir um 13 Uhr an, alright? Gut, 13 Uhr wieder hier, wenn Sie mögen. Und wie immer, Kinderlein kommet, Fragen gerne jetzt. Bitte sehr.